Deutschlandfunk. Der Tag.
Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act.
Über diese Rede von Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2019 wurde viel diskutiert. Ist das Panikmache? Destruktiv? Wir sprechen heute darüber, wie Emotionen unsere Bewertung der Klimakrise beeinflussen und was die sogenannte Klimaangst vielleicht auch bringen kann. Als erstes geht es aber um die SPD. Der bisherige Co-Parteichef Norbert Walter Borjans will nicht mehr antreten. Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat dazu heute beim G20-Treffen in Rom ein Statement abgegeben. Und ich sag mal so, Timing hätte besser sein können.
Er hat jetzt für sich entschieden, bekannt zu machen, was natürlich ich und andere auch schon wussten, dass er nicht wieder antreten will. Und ich glaube, das ist das, was wir erstmal zur Kenntnis nehmen müssen. Die SPD wird gemeinsam entscheiden, wie das dann weitergeht. Das ist keine schwierige Aufgabe. Klar ist aber auch, dass ich mich auf das konzentriere, wofür ich von den Bürgerinnen und Bürgern einen Auftrag bekommen habe, nämlich eine Regierung zu bilden und der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Also was man da unter dem wirklich lauten Martinshorn raushören konnte, Scholz will es nicht machen, ist jetzt also erneut das Rennen um den SPD-Vorsitz eröffnet. Das besprechen wir gleich. Am Ende dieser Folge gibt es noch eine Ankündigung, wie heißt es bei Twitter immer so schön, in eigener Sache. Bis zum Schluss zu hören lohnt sich heute also noch mehr als sonst. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 29. Oktober 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Vielleicht denkt sich die SPD, was die Union kann, das können wir auch. Jedenfalls ist das Rennen um die neue SPD-Spitze eröffnet, nachdem heute früh der Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans angekündigt hat, im Dezember auf dem Parteitag nicht wieder für den Parteivorsitz antreten zu wollen. Wer sich da schon in Stellung bringt, darüber kann ich jetzt mit unserem SPD-Experten im Hauptstadtstudio Frank Kapellan sprechen. Hi Frank.
Ich grüße dich, hallo.
Wir haben vorhin schon mal kurz telefoniert und du hast gesagt, also überraschend tut dich dieser Rückzug nicht. Warum?
Also ich habe es erwartet, nachdem ich lange mit Norbert Walter Borjans gesprochen habe, ist noch nicht allzu lange her, und da hat er mir gesagt, ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich muss mir das eigentlich nicht mehr antun und ich stehe nicht unter Druck. Ich will nicht noch irgendwie Karriere machen. Ich will nicht mehr Minister werden. Ich war Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Und das war so ein Geschenk für mich, so habe ich ihn verstanden, dass ich da Parteivorsitzender werden konnte in einer wichtigen Phase des Umbruchs und einige Veränderungen durchbringen konnte, Stichwort Linksruck der SPD. Und da hat er mir damals schon gesagt, ich bin noch nicht ganz entschieden, aber für mich hörte sich das so an, da möchte jetzt einer doch in Rente gehen. Er ist 69 Jahre alt. Und meint, jetzt sei es Zeit für Jüngere, so hat er ja seinen Schritt auch begründet.
Ja, wer denn da nachfolgen könnte oder was man da spekulieren kann, da lassen wir uns gleich mal noch genauer drauf schauen. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt gerade ein kluger Zeitpunkt? Also wie du es beschreibst, hat er, glaube ich, auch gesagt, so er wollte die Partei auf Kurs bringen. Kann man natürlich jetzt sagen, ja, so vielleicht oder womöglich steht der Einzug ins Kanzleramt bevor. Aber gleichzeitig ist es ja schon dann auch so, jetzt kommt irgendwie so dieses, was kommt jetzt als nächstes? Glaubst du, das ist ein guter Zeitpunkt gerade?
Ja, der Zeitpunkt war wahrscheinlich nicht der beste. Da ist ihm auch das Heft des Handelns wahrscheinlich so ein bisschen aus der Hand geglitten. Was ich gehört habe, steckte dahinter, dass der NRW-Landesvorstand heute Abend tagt, also die SPD. Und da wollte man ihm den Rücken stärken für eine erneute Kandidatur. Und das war so der Plan. Und dann hat er wohl gedacht, jetzt muss ich denen aber mal rein Wein einschenken und denen klar machen, dass ich gar nicht erneut kandidieren will. Ich glaube, da steckte dahinter. Insofern war der Zeitpunkt vielleicht nicht der allerbeste. Da würde ich dir recht geben. Man ist jetzt mitten in den Koalitionsverhandlungen und hat jetzt eine Diskussion über die Nachfolge von Norbert Walter Borjans und, reden wir vielleicht auch noch drüber, meiner Ansicht nach auch über die Nachfolge von Saskia Esken. Ich glaube nicht, dass sie nochmal antreten wird. Und da hätte man vielleicht eher mal die Koalitionsverhandlungen zu Ende bringen wollen oder sollen.
Ja, dann lass uns gerne mal darüber reden. Genau, du sagst, es ist dann wahrscheinlich auch Saskia Esken, die dann mit abtreten müsste. Das heißt, es steht komplett die Doppelspitze neu zur Wahl.
Naja, sie muss natürlich nicht. Sie hat ja auch schon gesagt vor geraumer Zeit, dass sie noch mal antreten möchte, dass sie sich wieder wählen lassen möchte. Aber sie hat auch noch andere Ambitionen. Sie möchte ins Kabinett. Sie möchte Ministerin werden. Nun könnte man auch meinen, man kann beides machen. Ja, das wäre sicherlich auch möglich. Aber Norbert Walter-Borjans hat ja in seiner, ja, wie soll ich sagen, Abschiedserklärung gesagt, er wünscht sich das nicht. Er hält es nicht für richtig, dass derjenige, der Parteivorsitzender ist, auch im Kabinett sitzt. Und das habe ich dann gemünzt auf Olaf Scholz, dass der nicht Parteivorsitzender werden sollte, was er aber auch nicht will. Da hat er sich ja heute Nachmittag auch relativ klar oder so ein bisschen Scholz-mäßig verschwurbelt, aber entsprechend geäußert. Er will es nicht machen. Aber Norbert Walter-Borjans möchte eben auch nicht, dass Saskia Esken das weitermacht. Und ich glaube, sie hat das jetzt auch so hingenommen. Sie hat in einer ersten Stellungnahme auch erklärt, das war schon beeindruckend, was wir da auf die Beine gestellt haben. Wir beide, so sinngemäß hat sie das gesagt. Und das hörte sich auch so an, dass für sie die Mission erfüllt ist. Dahinter steckt auch ein gewisses Murren bei vielen in der Partei, die mit ihrer Art und Weise, wie sie die Partei führt, nicht wirklich zufrieden waren. Und man könnte sie jetzt in die Kabinettsdisziplin einbinden. Ich glaube, das ist wohl doch eher wahrscheinlich, dass auch Olaf Scholz sie da vielleicht zur Digitalministerin macht. Davon, vom Digitalen versteht sie was. Und dann wäre der Weg frei für eine gänzlich neue SPD-Spitze.
Aber dann lass uns mal ein bisschen Name-Dropping machen, ein bisschen spekulieren. Also es soll niemand sein, der im Kabinett, im möglicherweise künftigen Kabinett dann vertreten ist. Und Walter-Borjans hat gesagt, es sollen Jüngere machen. Da kommt mir dann Kevin Kühnert in den Sinn.
Ja, der ist mir auch in den Sinn gekommen. Die Frage ist nur, ob er sich das jetzt wirklich zutraut. Vor 2 Jahren war das ja noch nicht der Fall. Da hat er gesagt, da war er knapp 30. Das ist noch ein bisschen früh für den Parteivorsitz. Ich glaube aber, würde meinen, da sind 2 Namen im Gespräch von Leuten, die doch ein bisschen mehr Erfahrung auch mitbringen. Das ist nämlich Manuela Schwesig. Und das ist Lars Klingbeil. Und die haben beide sicherlich Ambitionen, so würde ich das einschätzen, der SPD vorzustehen. Von Lars Klingbeil wissen wir das. Das hat er immer wieder auch erklärt. Er wäre gerne auch schon im Rennen um den Parteivorsitz 2019 gemeinsam mit Manuela Schwesig angetreten. Da sprachen dann bei ihr persönliche Gründe dagegen. Ich habe mit ihr im Wahlkampf, war ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, habe genau darüber gesprochen. Da ist sie so ein bisschen ausgewichen und hat gesagt, nein, die Frage stellt sich jetzt nicht. Aber das war natürlich kein Dementi. Mhm. Jetzt stellt sich ja die Frage. Und natürlich will sie in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Aber sie könnte von dort aus meiner Ansicht nach in einer Co-Spitze, und die SPD wird bei dieser Co-Spitze bleiben, bei dieser Doppelspitze, könnte sie die Partei führen und sich damit natürlich dann auch in Stellung bringen als Nachfolgerin von Olaf Scholz. Also irgendwann würde auch ihre Zeit kommen, möglicherweise Kanzlerin, Kanzlerkandidatin zu werden.
Jetzt sind wir schon ganz weit in der Zukunft. Aber dann lass uns nochmal drauf schauen. Du hast eben schon gesagt, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind ja eher so dem linken Flügel zugeordnet gewesen. Wenn wir jetzt mal Lars Klingbeil und Manuela Schwesig anschauen, würdest du sagen, beide Flügel, also auch den konservativere Teil, wäre damit zufrieden?
Ja, das wäre das Signal. Das könnte die beiden verbinden. Das könnte auch dafür sorgen, dass die Parteispitze Olaf Scholz als Kanzler den Rücken frei hält. Man braucht natürlich auch jemanden, und da sehe ich dann Manuela Schwesig auch in der Rolle, der auf die vielen Wünsche, Bedürfnisse der Jungen in der SPD eingeht. Aber da bedarf es dann eben auch eines moderierenden, eines ausgleichenden Fraktionsvorsitzenden. Also wenn wir jetzt dran denken, dass gerade bei der Regierungsarbeit ja auch die Fraktion auf Kurs gehalten werden muss, Und da sind eben ein Viertel der Abgeordneten sind junge Leute, sind Jusos, die natürlich viel weitergehende Vorstellungen haben in der Finanzpolitik, Umverteilung von oben nach unten, all das, was man jetzt nicht durchkriegt mit der FDP, Schuldenbremse aufgeben, mehr Investitionen, das sind ja alles so Punkte, mehr Geld für Hartz IV, Bürgergeld ausgeben. Und da werden wohl viele Wünsche, Träume nicht erfüllt werden. Und dann muss man eben sehen, dass man trotzdem regieren kann. Das haben wir zu Gerhard Schröders Zeiten gesehen, wie schwer das war, da ihm das Regieren irgendwie noch zu ermöglichen, als er versucht hat, seine Agenda-Politik durchzusetzen. Und da braucht man eben einen, insbesondere einen Fraktionsvorsitzenden, aber auch Parteivorsitzende, die ihm da den Rücken stärken. Und das wäre, glaube ich, in Scholz' Sinne, wenn man da Klingbeil und Schwesig, die beiden auf den Posten bringen könnte. Er hat ja jetzt auch angedeutet heute Nachmittag, das würde nicht so schwer sein, da Nachfolger zu finden. Also ich würde mal vermuten, er hat die beiden da im Auge. Aber die müssen natürlich im Dezember gewählt werden auf dem SPD-Parteitag.
Das heißt aber, ich erinnere mich gerade daran, ich habe gerade neulich die oder bin noch dabei, die ARD-Doku-Serie über Kevin Kühnert zu schauen. Habe dich auch in der Pressekonferenz mal im Fernsehen entdeckt und habe mich dann gefragt, also damals gab es nach dem Nahles-Rücktritt ja schon echt dieses öffentliche, ja, dieses Rennen und dieses sich aufstellen und ganz viele wollten und am Ende sind es dann eben Esken und Walter Borjans geworden. Das erwartest du jetzt nicht, sondern es scheint schon so eine klare Richtung zu haben?
Ja, ich glaube, die Zeiten sind jetzt vorbei, also dass da nochmal so eine offene Ausschreibung geben wird oder eben auch, ja, dass da viele ihren Hut in den Ring werfen werden, das glaube ich eigentlich nicht. Und Kevin Kühnert hat ja auch möglicherweise Ambitionen, Minister zu werden. Also da wird ja auch schon drüber gesprochen, ob er vielleicht ein guter Bauminister wäre oder etwas dergleichen. Und ich habe den Eindruck, dass er sich jetzt mit Scholz arrangiert hat und könnte mir auch das vorstellen, dass er auch noch ins Kabinett geholt wird und dann der Weg frei ist eben für diese Parteispitze. Und Manuela Schwesig, aber auch Lars Klingbeil, der ja auch verantwortlich war für den Wahlkampf als Generalsekretär, die haben beide ein großes Ansehen in der Partei. Und man muss ja auch mal dran denken, was für einen Riesenerfolg Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren hat. Und wenn man eine solche Ministerpräsidentin jetzt noch stärkt mit dem Parteivorsitz, dann ist das ja auch ein deutliches Zeichen und stärkt sicherlich die SPD insgesamt. Also ich glaube, da wird dann einiges dafür sprechen, diesen Weg einzuschlagen beim Parteitag dann im Dezember.
Die letzte Chance, die Welt zu retten? Die Erwartungen an die anstehende UN-Klimakonferenz in Glasgow sind zumindest sehr hoch, auch wenn wohl allen klar sein dürfte, dass nicht allein auf dieser Konferenz die verfehlte Politik der letzten Jahrzehnte ausgebügelt werden kann. Wer sich intensiv mit der Klimakrise beschäftigt, kann durchaus pessimistisch werden. Die Prognosen sind düster und von maximalen Bemühungen im Kampf gegen die Klimaerhitzung ist man global betrachtet noch weit entfernt. Diese Gefühle zwischen Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, vielleicht auch Schuld oder Wut und Trauer, das beschreiben ExpertInnen als Klimaangst. Wir wollen uns heute ein bisschen genauer mit diesen psychologischen Aspekten der Klimakrise beschäftigen. Dafür rede ich mit Gerhard Rehse. Er ist Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau. Hallo, Herr Rehse.
Ja, hallo.
Dieses Gefühl von, die Welt geht eh vor die Hunde, ich kann auch nichts machen. Hemmt uns das, dass wir tatsächlich dann entschieden für Klimaschutz eintreten?
Also wenn wir wirklich dieses Gefühl haben, dass wir nichts mehr tun können, dann kann das uns auf jeden Fall hemmen. Und prinzipiell ist die Klimakrise wie auch andere globale Krisen ja natürlich irgendwie so immens und so, so vertrackt, dass wir da mit so einem Gefühl von Selbstwirksamkeit, also ich kann was beitragen oder ich kann alleine was tun, vielleicht wirklich nicht so weit kommen. Deswegen müssen wir da andere Wege finden.
Und wenn Sie sagen, man hat nicht so wirklich eine Selbstwirksamkeit, das ist ja dann auch oft, dass man so denkt, naja, okay, ob ich jetzt, keine Ahnung, nicht mehr Auto fahre oder auf Fleisch verzichte, macht das am Ende überhaupt was? Ist das dann ein Verdrängen oder was passiert da mit uns, wenn Sie sagen, es ist auch so abstrakt, dass man es eigentlich nicht richtig greifen kann?
Naja, das ist schon eine Form von Verantwortungswegschieben. Und das ist an sich erstmal vielleicht nachvollziehbar, weil mein eigener Beitrag zur Lösung der Klimakrise, der ist ja faktisch unsichtbar. Ja, also wenn ich seit 20 Jahren Vegetarier bin, ich sehe ja nicht, dass da weniger Methan ausgestoßen wird durch Kühe, die ich nicht gegessen habe. Ich sehe nicht, dass weniger Landnutzung passiert. Wir müssen uns einfach klar machen, dass unser Verhalten dann einen extrem wichtigen Beitrag liefert, weil wir sind ja nicht alleine. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die in die eine oder in die andere Richtung handeln, und dieser kollektive Beitrag, der ist dann natürlich irgendwann auch sichtbar und total wichtig.
Und wenn wir jetzt so auf die letzten Monate und Jahre schauen, es gab jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophe oder andere auch Ereignisse, die es ja schon recht greifbar gemacht haben. Und trotzdem haben Sie gesagt, man hat noch so ein Verdrängen. Wie erklärten Sie sich das?
Das lässt sich einmal dadurch erklären, glaube ich, dass viele Menschen so diese konkreten Ereignisse, wie zum Beispiel die Überflutung im Ahrtal oder Brände, noch nicht so klar mit der Klimakrise in Verbindung bringen. Weil solche Ereignisse hat es immer gegeben, und viele Menschen denken, ja gut, das ist ja irgendwie auch so. Und erstmal zu verstehen, dass diese Ereignisse normal werden können, also wirklich in ihrer Extrem und ihrer Häufigkeit alles bisher da gewesen in den Schatten stellen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Leistung, die wir bringen müssen, das zu verstehen. Und dann ist natürlich der Punkt, dass weiterhin natürlich dann das Gefühl ist, okay, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich denn da an der Stelle verändern? Beziehungsweise wie kann das gelingen? Weil letzten Endes ist es ja eine Aufgabe, die da vor uns steht, die eben nicht nur auf individueller Ebene gelöst werden kann, sondern eben auch die politischen Rahmenbedingungen braucht.
Aber das heißt, das ist ja dann genau die Frage, vor der man steht, wenn man vielleicht so denkt, naja, aber ich bin irgendwie hilflos oder auch ohnmächtig als Individuum, dann was hilft dann überhaupt diesem psychologischen Gefühl entgegen?
Da hilft es auf jeden Fall, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Ich hatte vorhin ja schon mal den Begriff kollektive Wirksamkeit ins Spiel gebracht. Also so ein Gefühl, dass wir als Gruppe, wir als Nachbarschaft, wir als Gemeinschaft etwas beitragen können. Das kann sehr viel motivierender sein als dieses Gefühl, was kann ich jetzt hier als Einzelner denn machen? Sprich, also mit anderen Menschen sich zusammentun, das kann da sehr, sehr stark schon helfen. Und der zweite Punkt, der natürlich hilft, ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger von der Politik jetzt ein Handeln einfordern, was auch bestimmte Verhaltensweisen im Alltag vielleicht vereinfachen könnte, die gut für den Klimaschutz sind.
Wenn Sie sagen, man kann sich irgendwie kollektiv organisieren, da fällt einem natürlich dann sowas wie Fridays for Future ein. Und zum Beispiel dieses Zitat von Greta Thunberg, ich glaube 2019 hat sie das gesagt, die sagte so, ich will, dass ihr Angst habt, damit man dann auch handelt. Ich habe mich gefragt, inwiefern das wirklich funktionieren kann, ob nicht Angst dann was ist, was eben, wie wir es gerade beschrieben haben, was, wo man dann in einer Schockstarre, Angststarre ist. Kann es tatsächlich Angst oder eben auch Schuldgefühle, können die tatsächlich einen positiven Effekt haben, dass man dann motiviert ist?
Ja, das heißt ja immer, Angst ist kein guter Berater, aber die Studienlage dazu, die ist relativ zwiegespalten. Also es gibt durchaus Menschen, die über Schuld oder auch Angst motiviert werden können. Aber es gibt eben auch Menschen, wo das nicht so ist. Wir haben jetzt kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo wir 1000 Menschen in Deutschland befragt haben. Zum Thema Klimaangst und auch, was so für politische Maßnahmen sie unterstützen, ob sie sich selber umweltbewusst verhalten und so weiter und so fort. Und da finden wir, dass eine stärkere Klimaangst korreliert, zusammenhängt, auch mit einer stärkeren Bereitschaft, selbst sich umweltbewusst zu verhalten und auch mit einer stärkeren Bereitschaft, bestimmte Politikmaßnahmen zu unterstützen. Das ist, wie gesagt, nur ein Zusammenhang, keine Kausalität. Ja, also Angst führt zu, aber es hängt zusammen, was zumindest ein Hinweis darauf ist, dass sowas wie Klimaangst nicht per se hemmend sein muss.
Und haben Sie auch Erkenntnisse darüber oder Vermutungen darüber, woran sich das psychologisch festmacht? Ob man eher zu denen gehört, die sagen, ich habe diese Angst, ich ziehe mich irgendwie zurück oder bin in dieser Angststarre oder in diesem Verdrängen, oder ich nehme die und mache die vielleicht in eine Form, verwandle die in eine Form von positiver Wut.
Ja, da gibt es leider noch nicht viel Forschung zu. Also was man annehmen könnte, wäre, dass einmal bei Menschen, bei denen so grundlegende Bedürfnisse befriedigt sind, ja, so ein Bedürfnis nach Autonomie, was kann ich selber tun, so ein Bedürfnis nach sozialen Bindungen, dass bei denen so eine Angst vielleicht eher motivierend wird, und bei Menschen, bei denen es nicht befriedigt ist, diese Bedürfnisse, da vielleicht weniger. Und auch sowas wie sozialer Support oder soziale Eingebundenheit, das ist genau das, was Menschen wahrscheinlich eher motiviert, aktiv zu werden.
Was ich mich noch gefragt habe, Sie haben eben schon gesagt, es gibt noch nicht viel Forschung zu diesem Thema Klimaangst. Aber es gibt Umfragen, die nahelegen, dass die schon stärker bei jüngeren Menschen auftritt. Sehen Sie da so eine Art Generationendilemma, dass eben ältere und jüngere Menschen da vielleicht auch aufgrund ihres noch bevorstehenden Lebensalters oder der Lebenszeit, die sie noch erwarten, da psychologisch anders umgehen?
Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich bin persönlich da sehr vorsichtig, so einen Generationenkonflikt aufzumachen, weil es in jeder Generation viele, viele Menschen gibt, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen und was verändern wollen, aber es auch in jeder Generation viele, viele Menschen gibt, die das nicht tun wollen. Natürlich ist die Drastik, die Dramatik, die spielt wahrscheinlich bei Menschen, die noch 60 bis 80 Jahre auf dem Planeten leben werden oder leben wollen, ist da wahrscheinlich höher als bei Menschen, die noch 10, 20, 30 Jahre haben. Aber daraus zu schließen, dass sich Ältere da nicht für Klimaschutz interessieren, das finde ich eher gefährlich. Klar, Zahlen deuten darauf hin, dass die Sorge größer ist bei Jüngeren, aber das kann ja dann auch noch ganz andere Gründe haben. Also das heißt jetzt nicht, dass Ältere per se denen egal ist, dass der Planet vor die Hunde geht.
Was ich mich noch gefragt habe, wenn man sich mit dem Thema Klimakrise befasst, kann man da überhaupt Emotionen außen vor lassen? Kann man rein, sag ich mal, der Logik folgen und den Fakten folgen oder spielen da Emotionen eigentlich immer auch eine Rolle dann?
Also ich glaube, dass bei der Bewertung von der Klimakrise Emotionen fast immer eine Rolle spielen. Das ist ein hochemotionales Thema mittlerweile. Das bekommt man in Gesprächen, in sozialen Medien, auch in der Forschung mit, wo es eben mehr und mehr um diese emotionalen Reaktionen auch geht. Und man kann natürlich, glaube ich, völlig rational und logisch den Fakten Glauben schenken oder eben nicht. Und es wird auch weiterhin Menschen geben, die auch gar nicht daran glauben, dass es eine Klimakrise, eine menschgemachte gibt. Aber diese, ja, so eine starke Polarisierung zum Beispiel, wie wir sie in den USA oder so finden, die sehe ich jetzt in Deutschland noch nicht, was zumindest darauf hindeutet, dass viele Menschen auch wirklich diesen logischen, rationalen Argumenten, die zeigen, dass die Klimakrise da ist oder existiert, dafür zugänglich sind.
Zum Schluss dieser Folge noch das angekündigte in eigener Sache. Das war meine letzte Episode von Der Tag. Es hat mir großen Spaß gemacht, vor allem mit Ihnen, liebe HörerInnen, im regen Austausch zu stehen. Das hat dieses Format wirklich für mich ausgezeichnet. Schreiben Sie mir gerne auch zu dieser Folge oder allgemein Feedback, ich freue mich drüber, an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Tschüss!